So, da sind wir wieder. Jetzt sind wir ja schon in gutem Abend drin, ne? Und was haben wir heute alles gesehen? Wir haben eine inspirierende Keynote gehabt, wir haben über Architektur geredet, es wurden Tools vorgestellt, unterschiedlichster Couleur, wir haben gerade Spieleentwicklung gesehen gehabt und jetzt kommen speziellere Themen. Da haben wir das Thema Testen im Anschluss an diesen Vortrag und dann zum Abschluss das Thema User Experience. Und jetzt geht es um App Notifications und da... Ja, hat in der Vergangenheit jeder so sein eigenes Süppchen gekocht, was natürlich ärgerlich gemacht hat, das damit umgehen zu können. Und aber der Zug ändert, die Fahrt ändert sich jetzt anscheinend ein bisschen. Und das wird uns Christian Wenz jetzt vorstellen. Er hatte uns dabei geholfen, das Programm zusammenzustellen. Dafür sei ihm nochmal an dieser Stelle gedankt. Ja. Er ist Geschäftsführer des Unternehmens Arrabiata und seit vielen, vielen Jahren auf ganz, ganz vielen Programmierplattformen unterwegs. Da geht es einmal um .NET, da geht es um PHP. Und, aber das spielt jetzt hier gar nicht so unbedingt die Rolle. Jetzt geht es um App Notifications und damit übergebe ich an dich.
Herzlichen Dank. Danke, Alex. So, auch von mir ein Hallo und herzlichen Dank fürs Erscheinen zu ungünstiger Abendessensstunde. Und die sich natürlich im Nachgang, im Stream, denn das wird ja alles aufgezeichnet und steht dann auch später zur Verfügung, die sich das dann anschauen zu einer beliebigeren Zeit, auch die, an die natürlich herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Wenz und ich habe seit ungefähr 10 Tagen ein neues Hobby. Und zwar das Hobby lautet Warten. Ich bekomme eine Sendung aus den USA und die ist auch schon hier. Die ist, glaube ich, in Köln. Also war es auch zumindest vor knapp 10 Tagen. Aber irgendwie seitdem tut sich nichts. Gut, ist natürlich Pech. Der US Postal Service sagt, Mai ist eigentlich schon durch, auch durch den Zoll. Die Deutsche Post sagt, ist in Vorbereitung für die Verzollung. Ich weiß nicht mal genau, was ich bestellt habe, aber naja. Also ich musste mich etwas in Geduld üben. Jetzt ist Geduld keine meiner stärksten Tugenden, weswegen ich ganz häufig die beiden Tracking-Seiten entsprechend besuche und mir dann sozusagen per Pull meine Informationen hole. Und das ist natürlich nicht sehr effizient und das hat natürlich auch ein bisschen mit dem Thema jetzt zu tun, über die Art und Weise, wie wir heutzutage von Applikationen mit Informationen versorgt werden. Ich habe da ein bisschen in der Mottenkiste gekramt und habe ins Archiv geschaut. So Abbildungen, die mal erstellt worden sind, Grafiken etc. Und vor ungefähr 15 Jahren, würde ich sagen, ist mal diese Grafik entstanden, die ganz klassisch das Client-Server-Modell verdeutlicht. Man sieht vielleicht das Alter der Grafik an mehreren Aspekten, freilich vor allem vielleicht daran, dass da noch steht, PHP würde interpretiert werden, was ja fachlich faktisch nicht mehr stimmt. Aber das zeigt einfach, wie alt sozusagen dieser Ansatz ist. Das ist aber der Ansatz, den wir gerade im Web ja immer noch sehr, sehr häufig haben. Wir müssen also aktiv Informationen herholen und bekommen die dann entweder geschickt oder auch nicht, während wir natürlich auch ein anderes Prinzip gerne hätten. Das ist jetzt im Web teilweise ein bisschen schwieriger, auch wenn es dafür Techniken gibt, aber jetzt gerade im App-Bereich geht die Richtung natürlich ganz anders, nämlich da haben wir irgendeine Form von Notifications. Von diesen Notifications gibt es abhängig von den verschiedenen mobilen Betriebssystemen eine ganze Menge. Die sehen auch immer unterschiedlich aus. Ich habe hier mal ein paar Beispiele dabei. Es gibt teilweise Notification Bars, oben am Bildschirm. Es gibt irgendwelche Benachrichtigungscenter. In diesen Benachrichtigungscentern stehen dann Informationen drin. Manche wertvoll, manche vielleicht nicht so wertvoll. Der Spieleanteil ist relativ hoch. Also ich habe sozusagen alle Freunde und Bekannten gebeten, mir Samples zu schicken. 80% Spiele würde ich hier mal schätzen. Manche Notifications sind auch mit entsprechender Icon-Grafik, manche sind mit Sound, manche sind sogar mit Grafiken extra und wie man auch noch sieht an der Grafik links oben, es gibt auch Notifications im Sinne von entsprechenden Zahlen, die dann am Icon stehen, beispielsweise wie viele neue Nachrichten es gibt. Ist auf den verschiedenen Betriebssystemen jeweils unterschiedlich umgesetzt. Man unterscheidet auch zwischen lokalen Notifications, die also die Anwendungen lokal erstellen, und Remote Notifications, die von irgendwo geschickt werden. Das ist der interessantere Aspekt für uns. Und worum es jetzt heute geht, so in den nächsten grob 20 Minuten, ist, wie das prinzipiell technisch funktioniert. Es gibt da sehr, sehr viele Details und wir haben natürlich nicht die Zeit und Sie um die Zeit vielleicht auch nicht mehr die Muße, sich mit diesen ganzen Details zu beschäftigen. Deswegen geht es uns hier wirklich darum, einen Überblick zu schaffen, wie funktioniert das prinzipiell, wie sieht das aus auf den unterschiedlichen Plattformen, einfach von der Vorgehensweise und vor allem, gibt es da irgendeine Form der Vereinheitlichung oder müssen wir tatsächlich, wie ja in der Anmoderation schon angekündigt, immer unser eigenes Süppchen kochen. Darum soll es jetzt so ein bisschen gehen, einfach, dass Sie da einen guten Überblick kriegen und eben auch viele Hinweise auf entsprechende Bibliotheken und Informationen aus der Praxis ganz nebenbei. Prinzipiell ist eine Notification oder allgemein das Thema Notifications behandelt einen Mechanismus, mit der wir irgendwelche Informationen an eine App senden können. Wie das jetzt genau ausschaut, wir haben es ja gerade eben schon an den Screenshots gesehen. Diese Screenshots haben nur zwei mobile Betriebssysteme abgedeckt, nämlich iOS und Android. Es gibt ja noch ein paar mehr, auch wenn die den Markt ja größtenteils unter sich aufteilen. Aber da haben wir ja schon relativ starke Unterschiede gesehen. Auch bei den unterschiedlichen Versionen dieser Betriebssysteme sieht man auch Unterschiede. Neuere Versionen bringen manchmal neuere Features, beispielsweise diese Notification mit der Grafik. Das Ganze läuft jetzt nicht so, dass wenn ich 10 Apps auf meinem Mobilgerät beispielsweise installiere und diese 10 Apps Notification Services anbieten, dass dann das Gerät 10 Verbindungen zu 10 Servern von diesen 10 Apps aufrechterhält. Ist von der Skalierung natürlich nicht so toll und stellt natürlich auch sehr hohe Anforderungen an die entsprechenden Endpunkte dieser App-Anbieter. Stattdessen ist es so, dass in der Regel genau eine Verbindung aufrechterhalten wird und zwar mit dem Dienst des Anbieters und zwar des Anbieters des mobilen Betriebssystems. Es gibt also von Apple einen Dienst, den iOS-Geräte benutzen. Es gibt von Google einen Dienst, den Android-Geräte benutzen. Und Microsoft hat einen Dienst für Windows-Geräte bzw. Windows Phone, wobei das ja auch zusammengeht. Ja, und gibt ja noch ein paar Exoten, aber Sie ahnen es, da ist das eigentlich relativ ähnlich. Prinzipiell ist es so, wenn eine Anwendung installiert oder zumindest zum ersten Mal gestartet wird, dann wird die irgendwie bei dem Dienst identifiziert. Ja, es gibt also irgendeine Form von Token, Device-Token beispielsweise, heißt manchmal auch anders. Und das muss man sich merken, weil man kann nämlich später so einem Token eine Nachricht schicken. Man weiß also jetzt nicht genau, was für ein Gerät es spezifisch ist, aber man kann es sozusagen unterscheiden von allen anderen Geräten. Es gibt dann auch eben entsprechende Mechanismen, zum Beispiel mal festzustellen, ob jetzt ein Gerät noch aktiv ist oder nicht. Aber das ist der prinzipielle Aufbau. Es gibt also einen Service, mit diesem Service wird kommuniziert und das ist sozusagen die einzige offene Verbindung. Wir, die jetzt Daten liefern, also die irgendeine Information anzeigen wollen im Rahmen einer Notification, müssen also mit diesem Anbieterservice sprechen. Der steht also zwischen uns und dem entsprechenden endgültigen Gerät. Das heißt, vom schematischen Aufbau eigentlich relativ simpel. Wir haben irgendwo jetzt bei uns auf der linken Seite zu sehen einen Server. Dieser Server, der ist in der Lage an die verschiedenen Anbieterdienste. Der mit G beginnt, ist der von Google, der mit A, der von Apple und ja, das W steht für Windows. Insofern sind da also die verschiedenen Dienste und diese Dienste können dann auf der rechten Seite unsere App Daten schicken. Der Pfeil dort geht in beide Richtungen, weil die App sich eben auch bei diesem Dienst registrieren kann. Das ist also die prinzipielle Vorgehensweise. Das ist eine ganz schöne Sache. Es gibt aber so ein paar Herausforderungen und Einschränkungen, die man auch immer mit beachten sollte. Zum einen die Zuverlässigkeit. Eine Garantie, dass die Daten, die Nachrichten zugestellt werden, die gibt es nicht. Ja, weil man kann ja sich im Funkloch befinden, das Gerät kann gerade keine Datenverbindung haben. Es kann sein, dass das Gerät auch zum Beispiel aus ist oder irgendwas sozusagen auf dem Transportweg schief geht. Auch Aktualität der Daten. Wir schicken eine Nachricht, aber wir wissen eben nicht, ist das Gerät an etc. Das heißt, vielleicht sind die Daten veraltet. Vielleicht gibt es auch mehrere Daten, die nacheinander geschickt werden, dann wird meistens, sofern die nicht zugestellt sind, immer die aktuellste genommen. Der Rest wird irgendwann weggeschmissen. Naja, und letztendlich erfordert so ein Dienst, der entsprechende Informationen an den Provider schickt und der an die Endgeräte auch bestimmte Skalierungsanforderungen für das eigene System. Und das sind also alles Punkte, über die muss man achten und da muss man eben entsprechend Acht geben und das vorsehen. Es gibt so ein paar, Qualitätsfeatures bei den Diensten. Also, dass wenn ein Gerät nicht erreichbar ist, dass eine Queue kommt und das vielleicht ein bisschen später geschickt wird und dass auch Daten eine Zeit lang gespeichert werden, außer wenn sich ein Gerät ein paar Wochen nicht meldet. Aber vom Prinzip her, Garantien gibt es keine. Aber es ist halt so der typische Trade-off zwischen, es ist irgendwie zuverlässig, aber es ist noch irgendwie wirtschaftlich. Ja. Was brauchen wir, wenn wir jetzt mit so einem Dienst entsprechend kommunizieren? Wir brauchen irgendeine Form von Zertifikat, irgendeine Form von App-Token, mit der wir sozusagen uns authentifizieren, dass wir überhaupt Daten schicken dürfen. Das ist also, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Was wir auch brauchen, ist eine Form von Device-Identifizierung, damit wir das Endgerät sozusagen unterscheiden können von anderen. Also Device-Token heißt es häufig, manchmal aber auch anders. Ja, und wir sollten vielleicht auch irgendeine Form von Infrastruktur oder allgemeinen Logik bereithalten für Rückmeldungen. Ja? Es gibt zum Beispiel teilweise Feedback-Services, die sagen, dieses Device Token ist abgelaufen. Ja, oder die App wurde deinstalliert. Das ist auch mal ganz spannend. Ja. Gerade im sicherheitskritischen Bereich, wir haben viel mit Banken gemacht zum Beispiel, da ist ja auch immer sehr interessant, okay, wird die Anwendung deinstalliert, ist die nicht mehr da? Auch das Gerät, was passiert bei so einem Gerätewipe? Dann wollen wir vielleicht nicht, dass irgendwie das Gerät technisch dasselbe ist, aber es nochmal dasselbe Device-Token kriegt, wenn es dann jemand anders gehört. Was ist bei Remote-Sperren, bei Diebstahl und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Dinge brauchen wir und gegebenenfalls müssen wir innerhalb der App auch noch Daten weiterverarbeiten. Und jetzt schauen wir uns einfach relativ gerafft die, ja, ich sag mal, 2,5 relevantesten mobilen Betriebssysteme an. Ich fange an bei iOS. Das war jetzt nicht Nummer 1, aber bietet sich, glaube ich, ganz gut als Start an. Dort heißt der entsprechende Dienst Apple Push Notification Service oder APNS. Verwendet dabei ein Binärprotokoll und ja, die üblichen Freuden, die man da bei der Provisionierung hat. Also gibt diverse Profile, die man dann anlegt im Online-Tool, Zertifikate, Device-Token etc. Ist alles relativ gut und ausführlich dokumentiert. Und vom Aufbau her unten eben direkt aus der Dokumentation entsprechende schematische Grafik, wie wir es quasi vorher hatten. Wir haben also unseren eigenen Provider, wir erzeugen dann die Apple Push Notifications über den Apple Push Notification Service und die gehen dann an ja, den Client. Und in der heutigen Zeit ist das ja nicht mehr immer nur ein Handy, kann auch ein Tablet sein und in dem Fall auch eine entsprechende App. Es gibt verschiedene Arten von Notifications, für die muss man sich entsprechend registrieren. Was wir dort haben, sind zum einen Badges, also diese entsprechenden Textmeldungen. Sounds, kann man also auch Sounds abspielen. Wenn Sie Kinder haben, kennen Sie das vielleicht. Sollte da der Ton an sein bei irgendeinem Tablet, dann hört man dann immer auch relativ gut, bei welchem Spiel jetzt gegebenenfalls alle Leben wieder voll sind. Und dann haben wir auch noch typisch den Alert. Alert ist die Textinformation, pardon, und Badges dann eben zum Beispiel die Nummer, die über dem App-Icon steht. So führt man dann die Registrierung durch und wenn man das gemacht hat, dann ist eben entsprechend auch der Client registriert und kann später Daten erhalten. Diese Daten werden geschickt, auch über ja, eine Programmier-API. Das Interessante da ist vielleicht diese Payload, also die Art und Weise, wie die Daten geschickt werden. Zwar Binärprotokoll, aber wir haben hier so ein JSON-Format für die Daten. Klar, in der Praxis ist das natürlich ohne den ganzen Whitespace, aber so ist das ein bisschen besser, denke ich, zu sehen im Rahmen der Folie. Und hier würden wir beispielsweise sowohl eine Textinformation als Alert schicken, dann einen Wert für den Badge und auch einen spezifischen Sound zur Abspielung bringen. Letztendlich kann man auch benutzerdefinierte Daten mitgeben, die dann entsprechend weiterverarbeitet werden. Abhängig von der Version des Betriebssystems gibt es Mengenbeschränkungen. Ursprünglich waren es mal 256 Bytes. Mittlerweile sind 2 Kilobyte bis zu 4 Kilobyte möglich. Ein bisschen abhängig auch von weiteren ja, Faktoren, sage ich mal. Bei Android schaut es relativ ähnlich aus. Die erste Entscheidung, die man zunächst vielleicht treffen sollte, ist, welchen Dienst nehmen wir denn da? Früher gab es mal C2DM. Das ist der Android Cloud to Device Messaging Dienst. Dann aktueller ist GCM, Google Cloud Messaging und jetzt als quasi Nachfolger oder Ergänzung gibt es auch noch Firebase Cloud Messaging, also entsprechend diese Datenbank da integriert. Und auch hier ist es so, wir haben eine App, diese App registriert sich bei dem Dienst und dann gibt es eine entsprechende Registration ID, über die wir das Gerät identifizieren. Wie gesagt, nur zur Benachrichtigung. Wir können also jetzt nichts weiteres damit anfangen. Ist jetzt also nicht, was weiß ich, die IMEI oder so bei einem Telefon, sondern wirklich nur für Benachrichtigungszwecke. Das Nette an GCM ist, dass das auch mit anderen Plattformen funktioniert, also beispielsweise im Web, auch unter iOS und ja, noch so ein paar weitere Exoten auch. Insofern möglicherweise ganz interessant, was getan werden muss, ist, es gibt wie üblich eine entsprechende Developer-Konsole, webbasiert in dem Fall auch bei Google. Dort legt man eine entsprechende App an und dann hat man Zugriff auf die APIs. Für diese APIs gibt es ja, mehrere Protokolloptionen. Mit am populärsten, weil es auch vom Testen her am humansten ist, ist die Verwendung von HTTP. Es ist also eigentlich eine HTTP-Post-Anfrage und in dieser HTTP-Post-Anfrage werden dann entsprechend vorher generierte Schlüssel mitgeliefert und dann die tatsächliche Notification-Information beispielsweise. Ja, also geht etwa so ein Toast auf und dieser Toast hat einen Titel und dann einen eigentlichen Text drin. Die Alternative ist XMPP, wo wir dann natürlich auch den Rückkanal haben, aber wie gesagt, vom Prinzip her zum Testen sehr, sehr einfach und auch in der tatsächlichen Anwendung sehr angenehm. Haben diverse Apps im Einsatz, wo dann einfach ja, eine entsprechende PHP-Applikation einfach per Curl diese HTTP-Anfragen schickt und somit den GCM-Dienst informiert. Der GCM-Dienst wiederum informiert dann die Anwendung, die direkt auf dem Gerät läuft. Also das ist hier die Vorgehensweise. Auch gibt es natürlich eine API dann entsprechend zum Zugriff auf Daten, die wir schicken im Rahmen von so einer Notification. Ja, wird ja zu einem dem Nutzer angezeigt, aber ist natürlich auch möglich, durch die Nutzerinteraktion dann die Informationen aus dieser Notification an die App zu übergeben, damit die genau weiß, was passiert ist. Etwa, keine Ahnung, gibt es irgendwie Bonus oder es ist eine Nachricht gekommen von Kontakt X und deswegen öffne ich die Ansicht mit Kontakt X. Und eben auch hier gibt es eine entsprechende App, einen entsprechenden Event-Händler in der API, jetzt hier in dem Fall angedeuteter Java-Code. Und das ist hier die prinzipielle Vorgehensweise. Zweiter Parameter dieser Methode hat dann zum Beispiel die Methode getString, wo wir dann Daten, die übergeben worden sind, im vorhergesehenen Format auslesen können. Ja, und dann schauen wir uns auch nochmal die Windows Phone Plattform an. Auch da gibt es entsprechende Optionen. Bekanntester Weg aktuell ist der Windows Push Notification Service. Also ganz wichtig, Windows, da ist jetzt direkt vom Phone nichts spezifisch erwähnt. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass im Microsoft-Universum die verschiedenen Formfaktoren vereinheitlicht werden sollen. Das heißt, auch Apps für Windows Phone und Apps für Windows 10, dass sie sehr, sehr ähnliche technologische Basis haben. Deswegen hier sehr generischer Titel oder sehr generische Bezeichnung für diesen Notification Service. Wenn man dann in Windows Dev Center in die Einstellungen geht von zum Beispiel einer App, wie hier zu sehen, kann man dann auch Einstellungen tätigen. Da findet man dann teilweise statt WNS oder ergänzend zu WNS auch noch MPNS, das ist der Microsoft Phone Notification Service. Das ist quasi der Vorgänger. Das Schöne am Vorgänger ist, dass man nicht authentifizierte Nachrichten damit schicken kann. Das ist jetzt in der Praxis nicht so spannend, das ist aber zum Testen extrem angenehm, weil man sich dann eine Runde mit Zertifikaten und dem ganzen potenziellen Ärger und schweren Debuggen damit erspart. Und deswegen findet man sozusagen beide Begriffe noch. Prinzipiell, wir müssen also eine App haben, die muss registriert werden im entsprechenden Dashboard, im Windows Dev Center respektive dem Windows Store und damit bekommen wir dann irgendeine Form von Credentials und mit diesen Credentials können wir dann uns gegen den WNS-Dienst authentifizieren. Das ist also relativ angenehm. Auch hier geht das über HTTP, genauer gesagt HTTPS und gibt da verschiedene Varianten, aber wie es prinzipiell ausschaut, ist so, wir fordern ein entsprechendes Authentifizierungstoken an, bekommen das zurück und mit diesem Authentifizierungstoken können wir dann weiterarbeiten, bekommen eine spezielle, nur für uns, also Anwendungskontext, gültige URL und an diese URL können wir dann tatsächlich Daten schicken, um etwa Notifications zu versenden. Hier also ein kleines Beispiel, obere Hälfte des Codes zeigt die entsprechenden Header, auch die spezifische URL. Interessant wird es dann bei dem XML unten. Also hier wird tatsächlich noch das XML-Format eingesetzt und was wir eben hier haben ist, wir wollen einen Toast haben, also so einen aufpoppenden Toast, wie beim Toaster, daher kommt der Begriff ja. War ja in der Mac-Welt quasi als erstes bekannt. Gibt da eine Reihe von vorgefertigten Templates. Hier haben wir ein Template, das nur Text anzeigt. Gibt auch Templates, das die Text und Grafiken beispielsweise anzeigen und viele weitere mehr. Alle in diesem Style Guide von Microsoft. Und ja, jetzt haben wir also hier das klassische kanonische Hallo Welt Beispiel. So, das heißt also, wir haben es jetzt mal gesehen für iOS, wir haben es jetzt mal gesehen für Android und wir haben es jetzt mal gesehen für Windows Phone. Ist ja alles schön und gut, aber das Problem ist, wir haben drei verschiedene Dienste mit verschiedenen APIs, mit verschiedenen Besonderheiten und wir müssen ganz viel registrieren. Nun, das mit dem Registrieren am Anfang, also Anwendung bekannt machen, Credentials, Zertifikate etc., das kann uns nicht, zumindest nicht total einfach abgenommen werden. Das müssen wir machen, weil die App wird ja mit unserem entsprechenden Konto bei den verschiedenen Stores angeboten und deswegen müssen wir vorher beispielsweise uns um die Zertifikate kümmern. Aber um jetzt zum einen mit diesen drei Services zu sprechen und zum anderen vielleicht auch das Ganze einzurichten, appseitig, da gibt es zumindest Ansätze, das zu vereinheitlichen, was dann diesen Cross-Plattform-Gedanken natürlich etwas verstärkt und was uns, wenn wir eine Anwendung für mehrere Services erstellen, für mehrere mobile Plattformen, auch ein bisschen Arbeit erleichtern kann. Und deswegen wollen wir uns einfach so ein paar Sachen anschauen. Das ist jetzt natürlich eine Auswahl, eine subjektiv getroffene Auswahl, aber die sozusagen nicht in der Auswahl gelandet sind, sind dann am Ende noch in einer Folie gelandet. Also deswegen verpassen Sie sozusagen nichts, auch wenn jetzt Ihr Technologie-Stack nicht direkt dabei sein sollte. Ich fange jetzt mal vom Co-Ausrichter der Veranstaltung sozusagen inspiriert, mal mit etwas aus dem .NET-Umfeld an, da relativ bekanntes PushSharp. Das ist eine Bibliothek, die abstrahiert quasi für alle drei großen Dienste, also iOS, Android und die Windows-Plattform, die APIs zum Erstellen von Push-Nachrichten. Das ist jetzt also nicht so, dass ich sagen kann, ich habe eine API, registriere Gerät und dann habe ich eine API, bitte Nachricht senden, sondern es gibt eben eine entsprechende .NET-Schnittstelle für den iOS-Dienst, eine für den Dienst von Google für Android und eine für den Windows-Dienst und auch noch für andere Dienste. Aber die Schnittstellen sind hier eben vereinheitlicht und vor allem, sollten wir auf Basis von .NET arbeiten, etwa im Rahmen von Xamarin, was wir ja heute Nachmittag schon mal gesehen haben in dem Vortrag von Jörg Neumann, dann ist zumindest die Sprache die wir sozusagen einsetzen und es gibt ja zumindest die Bestrebung von einigen Stellen zu sagen, ich will jetzt nicht mehr, wenn ich Apps für verschiedene Plattformen habe, verschiedene Programmiersprachen haben. Also deswegen ist das natürlich durchaus sinnvolle Sache. Einzige, was bei PushSharp mich immer so ein bisschen irritiert, auch wenn ich es gerne in der Praxis einsetze, dass das nicht so häufig aktualisiert wird und teilweise ja auch die Abwärtskompatibilität nicht mehr gewährleistet war. Also deswegen ist das, muss man das immer so ein bisschen vorsichtig betrachten. Aber wie gesagt, ansonsten funktionierte das dort, wo wir es eingesetzt haben, auch immer sehr, sehr gut. Von Amazon gibt es noch etwas und zwar Amazon hat ja auch eine sehr populäre Cloud-Plattform, aber jetzt nicht so ein richtiges eigenes mobiles Betriebssystem, wenn man mal von dem Android-Derivat am Kindle absieht und deswegen gibt es von Amazon was SNS, den Simple Notification Service und die Idee ist da, Amazon hat die Server, Amazon hat die Rechenpower, Amazon stellt eine Programmierschnittstelle zur Verfügung, um an alle Plattformen entsprechend Nachrichten zu schicken. Ja, und noch SDKs. Das heißt also, für die verschiedensten Programmiersprachen gibt es dann entsprechende Undock-Möglichkeiten. Preisgestaltung ist natürlich immer was auch recht individuell ist, teilweise individuell vereinbart werden kann, teilweise auch sehr stark abhängig ist vom Einsatzzweck. Aber auf der Website beispielsweise schreibt Amazon, der klassische Einsatzzweck ist pro 1 Million Zustellungen sozusagen, sind es 50 US-Dollar wohl plus Steuern, 50 US-Cent plus Steuern, 50 US-Dollar wäre doch ein bisschen teuer. Insofern, also richtig teuer ist es nicht, aber es hängt natürlich auch stark davon ab, wie man es einsetzt. Das also nur so als kurzer Ausblick da. Und von Microsoft gibt es auch was, und zwar im Rahmen von deren Cloud-Plattform. Klar, ist nicht wundernswert. Und zwar im Azure-Kontext gibt es die Azure Notification Hubs. Und zwar ist das Ganze dann also mit sozusagen Azure-Pflicht und gibt dann in Azure die Infrastruktur, um entsprechende Push-Benachrichtigungen zu erstellen. Auch hier wird ähnlich wie bei Amazon auch kaschiert, dass wir ja verschiedene Provider für die mobilen Betriebssysteme haben. Ja, das heißt, man hat eine ziemlich einheitliche API und die Plattform selber kümmert sich dann darum zu sagen, okay, ich schicke es hier mal an den Google-Dienst und ich schicke es hier an den Apple-Dienst und ich schicke es hier an den Microsoft-Dienst. Das sind also diese Azure Notification Hubs. Es gibt auch noch die Azure Mobile Services. Das ist eher so ein Backend in der Cloud. Also das hat mit diesem Notification-Dienst eher weniger zu tun, wird manchmal in Kombination verwendet. Es ist halt eine weitere Komponente, also dieses Do-it-yourself Notification senden ist eigentlich eine ziemlich populäre Sache, aber solche Dienste können es halt dann doch vereinfachen. Insbesondere, wenn man beispielsweise eher auf eine dieser Cloud-Plattformen setzt. Ja, wenn Sie viele Assets in AWS haben von Amazon, dann ist natürlich das Amazon SNS eine Sache, die auf jeden Fall evaluiert werden sollte. Nur um zu zeigen, wie das dann prinzipiell codetechnisch ausschauen könnte. Kleines Beispiel dabei. Also, was wir hier sehen, ist das Azure Webportal. Diesem Azure Webportal habe ich einen entsprechenden Notification-Dienst angelegt. Ja, der läuft da also jetzt, wird abgerechnet. Und ganz rechts sehen Sie so eine kleine Checkbox. Unauthentifiziert habe ich aktiviert. Sollte man in der Praxis nicht machen, aber hier zum Beispiel im Vorführen geht das natürlich ein bisschen schneller, als wenn ich jetzt noch mit Zertifikaten mich quasi rumplage. Und im Editor habe ich dann eine ganz simple Windows Phone-Anwendung gestellt, aber könnte genauso gut eine Android-Anwendung erstellen oder eine iOS-Anwendung oder auch eine Cordova- oder PhoneGap-Anwendung erstellen, denn es gibt ein entsprechendes Plugin für diese Azure Notification Hubs. In denen habe ich zunächst aktiviert bei den Einstellungen, die wir haben, dass wir Notification Services verwenden dürfen, Push Notifications, klar, also sozusagen die Erlaubnis brauchen wir. Und dann habe ich ein bisschen in der Anwendung minimalen Code eingefügt. Ich kriege nämlich in diesem Azure-Portal einige Informationen, unter anderem spezielle URLs, die mir dann Rechte geben. Ich registriere hier im Wesentlichen die Anwendung bei dem Service, wenn sie noch nicht registriert ist. Es gibt dann auch so eine Registrierungs-ID, die ich gegebenenfalls weiterverwenden kann. Aber ja, sonst macht die Anwendung eigentlich nichts. Aber wenn die Anwendung läuft, aber nicht im Vordergrund ist, das ist jetzt so eine Windows Phone-Eigenschaft, wenn die nicht im Vordergrund ist, kann die solche Notifications empfangen. Und dazu habe ich eine Konsolenanwendung gemacht und in dieser Konsolenanwendung auch relativ reduzierter Code, verbinde ich mich. Ich habe so einen sehr, sehr langen Connection-String, der die Endpunktinformationen enthält und auch das, was ich zur Autorisierung brauche, also relativ lange URL, und es hat einen Grund, warum man sie nicht ganz sieht. Ja, und direkt danach folgend habe ich das XML-Markup. Und dieses XML-Markup sagt im Wesentlichen, ich hätte gern einen ganz simplen Toast. Da steht einfach Hallo Welt und die aktuelle Uhrzeit. Ja, und ich habe hier auch zumindest einen Telefonemulator da. Da läuft ja gerade sozusagen nichts, das ist der Hauptbildschirm. Und wenn ich jetzt diese Anwendung starte und dann relativ schnell zurückschalte aufs Telefon, dann sehen wir nach kurzer Zeit, wie ein Notification kommt. So, ich hoffe, sie kommt. Sonst ist der auch zu warm. Okay, keine Notification. Ich probiere es noch einmal. Ansonsten müssen Sie sich das einfach vorstellen und mit Photoshop drüber machen. Ach, ich bin einfach zu langsam. Die war schon da. Nun gut. Also jedenfalls würde dann eine Notification entsprechend ankommen, die dann uns auch beim Draufklicken direkt in die Anwendung hineinleitet. Ja. Und das ist sozusagen der klassische Effekt. Und wie gesagt, vom Code hier wirklich, wirklich übersichtlich. Es gibt natürlich noch viele weitere Szenarien, das muss man auch dazu sagen, viele weitere Anbieter. Es gibt nur einen Haken. Das ist momentan so ein heißes Thema. Viele von denen werden aufgekauft. Und bei manchen Anbietern ist es ja tatsächlich so, wenn die aufgekauft werden, vielleicht war das die Ursache. Bei manchen Anbietern, wenn die aufgekauft werden, dann wird eventuell das Produkt dann entweder eingestellt oder nicht mehr so stark weiterentwickelt. Und so ist es ein, zwei passiert in den letzten 6 bis 12 Monaten. Die hier sind, die scheinen noch relativ gut zu funktionieren. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Twitter, über Vorschläge, wenn sie auf andere Anbieter entsprechend setzen. Die bieten dann alle irgendwie auch unterschiedliche Dienstleistungen an, teilweise auch nicht nur Notifications direkt für Apps, sondern auch Notification an, SMS, also per SMS an Nummern oder direkt in Apps hinein oder irgendeine andere Form von Kommunikation oder Telefonanrufe. Alles ist da quasi möglich und das Schöne eben ist, der tatsächliche Anbieter und die ganzen technischen Details, die werden ja kaschiert. Das ist relativ schön. Man muss sich also nicht mehr in so viele APIs einarbeiten, sondern nur in eine plus diese ganze Registrierung entsprechend vornehmen. Das ist also quasi der einzige Haken und das frisst doch einiges an Zeit. Und damit haben wir, glaube ich, einen ganz guten Rundflug gemacht. Wir haben also gesehen, wie funktioniert es prinzipiell, was gibt es für Anbieter. Wie geht es direkt und wie geht es eben über eine Lösung, die entweder APIs vereinheitlicht oder Plattform vereinheitlicht oder eben Features vereinheitlicht. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen restlichen Abend. Vielen Dank fürs Einschalten und dabei sein und noch viel Spaß mit den restlichen Vorträgen. Und wir freuen uns über Feedback auf Twitter, Hashtag XPCon 2016. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Christian. Die subjektive Auswahl, von der du da sprachst, ist das deine Top 3? Das ist nämlich genau eine der Fragen von einem unserer Zuschauer.
Also ich hatte sozusagen zwei Auswahlkriterien. Das, was ich selber besonders erfolgreich eingesetzt habe, kam sozusagen ausführlich dran. Die letzte Folie war alphabetisch. Okay. Also da habe ich sozusagen habe ich zwar auch eine Präferenz, aber das ist jetzt keine Präferenz, die durch so viel Praxis gedeckt wäre, wie es bei den anderen gedeckt ist.
Und du hast ja schon gesagt, da kann sich auch viel, viel ändern.
Das ist richtig, ja.
Und ich sag mal, bei den drei großen Beispielen, die du da gebracht hast, da wird sich wahrscheinlich nichts zumindest Übernahmen.
Das Übernahmen wohl nicht, aber Protokolländerungen, hat es leider gegeben und ich fürchte, das könnte es auch wieder geben.
Okay, gut. Wir machen in 15 Minuten weiter mit dem sehr, sehr wichtigen Thema Testen. Ist auch sehr ambitioniert, gerade wenn man verschiedene Plattformen eben bedienen muss. Bis dann.
Bis dann.